Dann nehmt gerne eure Bibel und schlagt mit mir auf ins Buch der Sprüche, Kapitel 16. Das Buch der Sprüche, Kapitel 16. Und ich lese ab Vers 1. Sprüche 16, ab Vers 1. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen, aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke, und deine Pläne werden zustande kommen. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel, die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt, und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben. Besser wenig mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das ist unser Text heute Morgen. Ich bin sicher, alle kennen die bekannte Bibelstelle im Neuen Testament, im 2. Timotheus 3, Vers 16. Wo die Bibel über sich selbst sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift, heißt es da, ist von Gott eingegeben, also auch das Buch der Sprüche. Ist von Gott eingegeben, nützlich für diese vier Bereiche. Für die Belehrung, sie zeigt uns, was richtig ist. Für die Überführung, sie zeigt uns, was nicht richtig ist. Für die Zurechtweisung, sie zeigt uns, wie es richtig wird. Und für die Erziehung in der Gerechtigkeit, sie zeigt uns, wie es richtig bleibt. All dies, dass der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und so verfolgt auch das Buch der Sprüche dieses Ziel auf seine ganz einzigartige Weise, nämlich mit diesen vielen kurzen, prägnanten Sprüchen. Multum in parvo, würde vielleicht die Lateiner sagen. Hier wird mit wenig Worten viel gesagt und ausgedrückt. Hier finden wir viel, viel Weisheit in wenig Worten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Welt sehen. Dort gibt es Mengen, Übermenge von Worte und ganz wenig Weisheit. Oftmals sehen wir das in Facebook oder Twitter oder im Internet oder andere Medien. Viele, viele, viele Worte und so wenig Weisheit oft da drin. Wir leben in einem Zeitalter der Information mit einer gar nicht mehr überschaubaren Menge von Information, aber wir leben sicherlich nicht in einem Zeitalter der Weisheit. Wir können die komplexeste Computer und andere Dinge herstellen und bauen, aber die Leute wissen nicht, wie sie mit ihrem Leben klarkommen. Geschweige denn, wie sie Gott gefällig leben können. Wir können Unmengen von Daten speichern, aber wir lösen nicht die täglichen Probleme. Hier ist viel Weisheit in unseren Sprüchen. Auf eine Art bewahren uns diese Sprüche sogar vor uns selber, wenn wir sie nur ernst nehmen. Es ist ein gutes Mittel übrigens, wenn wir das mitnehmen in unsere tägliche stille Zeit, vielleicht jeden Tag ein Kapitel der Sprüche lesen. Es gibt 31 Kapitel, für jeden Tag des Monats kann man ein Kapitel mitlesen. Heute ist der 20. Also heute könnte man Kapitel 20 lesen. Morgen der 21. Kapitel. Übermorgen das 22. Musst du nie überlegen, welches Kapitel gerade. Musst nur in den Kalender gucken und nachdem kannst du das dann lesen. Also wahre Weisheit finden wir nur bei Gott und seinem Wort, der uns oft mit ganz wenig Worte ganz viel Weisheit vermittelt. Überleg dir doch, wenn man nur Psalm 23 nehme, nur 6 Verse. Wie viel Weisheit ist in diese 6 Verse? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Überleg dir doch das Vaterunser, nur 5 Verse. Wie viel Weisheit ist in diese 5 Verse drinnen? In beide Beispiele würde man auch sehen, dass die biblische Weisheit mit einer intakten Beziehung zu diesem Schöpfer Gott zusammengeht. Es ist der Hirte und es ist der Vater. Diese Beziehung, die intakt ist. Der Schöpfer, der Erhalter aller Dinge, dem, der Ordnungen aufgestellt hat, damit der, der diesen Ordnungen vertraut und nachkommt, ein gutes Leben führen kann, das Gott verherrlicht. Und diese Sprüche hier, die lehren und unterrichten uns über Gott, über den Menschen, über die Schöpfung aller Dinge, über die Sünde und eine Menge anderer Dinge, die so wichtig sind. Es ist eigentlich wie, wenn man so eine systematische Theologie aufschlägt und das ist vorne im Inhaltsverzeichnis, die einzelnen Themenbereiche, die sie behandelt. Das beginnt oben mit der Theologie, also die Lehre über Gott. Die Anthropologie, die Lehre über den Mensch. Die Ekklesiologie, die Lehre über die Gemeinde. Die Soteriologie, die Lehre über das Heil. Die Hamartologie, die Lehre über die Sünde und so weiter und so weiter und so weiter. All das finden wir auch hier auch in unserem Buch der Sprüche. Sie decken die Sünde auf, ja. All das, was nicht richtig ist, ob es die Lüge ist oder die Faulheit, ob es die Trunkenheit ist oder sexuelle Vergehen, andere persönliche Fehler. Aber dabei belassen es nicht, die Sprüche, sondern sie gehen weiter, sie korrigieren. Sie zeigen den richtigen, den besseren Weg und wie man da drauf bleibt. Ein Ausleger schreibt dazu, Zitat, aus Sicht der Sprüche zu leben heißt nicht, als Mönch in einer abgeschiedenen Höhle zu leben, sondern da zu sein, wo etwas geschieht. Im Leben mit all seinem Dreck und Gestank. Deshalb heißt es in Sprüche 1, 21 ganz richtig, dass sich die Weisheit nicht in den Vorlesungssaal der Universität stellt, sondern auf die Straße, in die Tore, auf den Marktplatz, in die Stadt. Sie postiert sich auf diesen Wegkreuzungen des Lebens und ruft, kommt zu mir und lernt Weisheit. Zitat Ende. All dies will uns auch hier das 16. Kapitel dieser Sprüche zeigen. Das hebräische Wort für Sprüche ist das hebräische Maschal. Es bedeutet so viel wie Parabel, Gleichnis, Vergleiche, Bilder oder eben Sprüche. Und Martin Luther hat mit seiner kraftvollen Bibelübersetzung sicherlich mit dazu beigetragen, dass viele dieser Sprüche ganz einprägsam sind und man sie gut behalten kann. Leider werden diese Sprüche heute oft so gebraucht, dass man sich einen Spruch da einfach rausbricht, so wie man sich einen Stein aus dem Steinbruch rausbricht, ein einzelner Stein. Das kann man machen. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist. Aber viel geht manchmal dadurch verloren, weil viele dieser Sprüche, die hängen zusammen. Manchmal geht es über 5, 7, 8, 10 Verse, dass ein Thema behandelt wird. Auch hier habe ich den ganzen Block deshalb vorgelesen. Die gehören alle zusammen. Sie behandeln alle ein Thema, nämlich unsere ungeteilte Hingabe an Gott. 8-mal in diesen 9 Verse spricht es vom Herrn. 8-mal in 9 Verse. Also viele von diesen Sprüche, die gehören zusammen, das darf man nicht vergessen. Hier geht es aber um die Hingabe an Gott und damit der Führung Gottes in unserem Leben, wo wir uns seinem Wille hingeben. Wir sehen die Souveränität Gottes gleich im ersten Vers, aber auch die Verantwortung des Menschen. Vers 1 und Vers 9 sind quasi wie zwei Buchstütze. Man sieht es, wenn man es liest. Vers 1, die Pläne des Menschen sind Sache des Menschen. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen, aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn. Und Vers 9, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte wie zwei Buchstütze. Man sieht, dass das alles zusammengehört. In den Versen danach, zum Beispiel Vers 10 bis Vers 15, wird wieder ein Thema behandelt. Da geht es um den König, Vers 10 bis Vers 15. Also die hängen zusammen. Ja. Mit diesem Wissen also im Hinterkopf schauen wir uns diese Verse hier an. In Vers 1. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen, aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn. Der Vers zeigt uns, dass der Ausgang einer Sache vom Herrn bestimmt wird. Der Mensch hat bestimmte Wünsche, Neigungen, Pläne, ganze Arrangements manchmal. Das ist auch in dem Wort enthalten. Absichten und das ganze Herz, also der ganze Mensch mit all dem Verstand und Wille und Gefühle ist hier involviert. Und dieser Mensch, oder sagen wir machen unsere Pläne. Wir haben Ziele, wir haben bestimmte Hoffnungen, Wünsche, Lebensentwürfe. Und hier geht es um die großen Dinge, nicht die ganz kleinen Sachen. Aber von Gott kommt die Antwort der Zunge. Eine Antwort von ihm selber. Es geht hier nicht um das Reden. Ja? In den ganzen neuen Versen geht es nicht um das Reden. Das sehen wir auch in Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt die Schritte. Darum geht's. Gott lenkt. Er lenkt. Die Antwort trägt somit zur Erfüllung der Vorsätze Gottes bei. Auch wenn das ganz gegen unsere Pläne ist. Das heißt, Gott hat das entscheidende letzte Wort. Wir sagen manchmal in dem Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Im Grunde sehen wir das hier. Gott hat das letzte Wort. Und Bileam möchte das Volk Gottes verfluchen, aber am Ende muss er segnen. Der Herr hat das letzte Wort. Die Söhne Josef, die Brüder Josefs gedachten, es böse zu machen. Der Herr gedachte, es gut zu machen. Er hat das letzte Wort. Und wir machen unsere Pläne, wir peilen unsere Ziele an. Aber dann lassen wir uns unsere Gedanken in diese Richtung gehen, dass wir sagen, die Antwort, die wollen wir dem Herrn überlassen. Er hat das letzte Wort. In all diese Verse hier geht es um die Hingabe unserer Herzen unter diesem Willen Gottes, dass wir nie leben in diesem Bewusstsein, dass ich jetzt völlig unabhängig tun und lassen kann, was ich will und nur meine Wünsche noch zähle, sondern ich mich ihm hingebe. Das sehen wir in all diese Verse. Und er führt mich dann und er hat das entscheidende Wort. Und manchmal kann es unsere eigenen Pläne völlig durchkreuzen. Manchmal kann es sein, dass wir völlig frustriert sind über seine Führung, dass manche Wünsche so sehr in die Länge hinausgezogen werden und es ersehnte lange Zeit nicht kommt. Ich denke an einen John Newton, der Schreiber des Liedes Amazing Grace. Er hat früh nach seiner Errettung diesen Ruf verspürt, dass der Herr möchte, dass ich das Wort Gottes predige. Er sucht dieses geistliche Amt, aber egal wohin er sich wendet, niemand will ihn ordinieren. Gar nicht, vor allem in der Gegend, wo er war, nämlich in Liverpool. Es braucht 9 Jahre. Er geht von einer Tür zur anderen. Niemand will ihn einstellen. Niemand will ihn ordinieren als Prediger. Aber er nutzt die Zeit, er bereitet sich weiter vor, er bleibt dran, er versucht es immer wieder. Und irgendwann kommt die Möglichkeit und die Tür geht auf und er kommt nach Olney. Dort kann er seinen Dienst beginnen. Dort trifft er auch William Cowper, der das Lied, viele gute Lieder geschrieben hat. Wir singen manches aus unserem Liederbuch. Den kann er begleiten in all seine schwierigen Nöte, in seiner Depression, in seine Selbstmordversuche. Dort kann er predigen. Dort wird er gebraucht vom Herrn in Olney. Jetzt ist die Tür endlich aufgegangen. Dann geht's weiter. Er kommt später nach St. Mary Woolnoth Kirche in London. Dort kann er weitere 27 Jahre dem Herrn dienen. Aber wir vergessen nicht, er musste erst 9 Jahre warten. 9 Jahre. So gibt es viele Beispiele, auch in unserem Leben. Unsere Pläne. Ob wir eine neue Arbeitsstelle suchen. Ob wir den ersehnten Lebenspartner suchen. Ob man endlich Antwort bekommen will von dem Amt, das über 2 oder 3 Menschen entscheidet, wo sie bleiben dürfen. Über bestimmte Dienste im Reich Gottes. Man kann sich das alles zurechtlegen. Am Ende kommt es oftmals anders, als wir das wollen. Unüberraschend. Am Ende spricht Gottes entscheidende Wort und wir geben uns ihm hin. In all diese Belange, wir sagen, dein Wille geschehe. Aber das ist nicht immer leicht. Manchmal ist es viel leichter, Nein zum Teufel zu sagen, wie Ja zu Gott. Oder? Oder? Müssen wir nicht auch immer wieder beten, wie dieser Liedschreiber hier? Behalt mich, Herr, in deiner Pflege, du, der dem Tode mich entrückt, dass nicht der Trug der eigenen Wege mich kaum erlösten, neu umstrickt. Du kennst mein Herz in seinem Trutze, du kennst in seiner Kreuzesflucht. Behalte mich in deinem Schutze, behalt mich, Herr, in deiner Zucht. Behalt mich in der Bereitung des Heiligen Geistes für und für und schaffe ohne deine Leitung ein Zerrgebilde nur aus mir. Die Keime selbst der Lieb und Güte, die du mir neu ins Herz gelegt, ach, sie verkümmern vor der Blüte, wo deine Rechte sie nicht pflegt. Du musst, was du begannst, vollenden. Aus mir grünt Heiliges nicht hervor. Behalt in deinen Bildnerhänden mich weichen Ton, mich schwankes Rohr. Wen milde Lüfte oder Stürme, ach, nirgends, nirgends, lass mich los. Behalt mich, Herr, in deinem Schirme und deiner Liebe Mutterschoß. Müssten wir das nicht oft so beten? Weil es uns eben doch so schwer fällt, Ja zu sagen zu dem Weg, den der Herr mich da führt. Du kennst mein Herz in seinem Trutze, du kennst in seiner Kreuzesflucht, ja. Ja. Ja, das weiß der. Vers 2, gehen wir mal weiter. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Dieser Vers zeigt uns, dass unsere Selbsteinschätzung fehlerhaft ist und manchmal sogar sehr fehlerhaft, um nicht zu sagen mangelhaft, mit viel Irrtum behaftet. Und somit müssen wir uns auch hier Gott und seinem Urteil hingeben und unterwerfen. Weil hier haben wir alle eine fatale Neigung. Irren ist menschlich, gell? Und wir rechtfertigen uns und unsere Meinung und unsere Handlungen ständig. Wir sehen uns im Recht. Wir sehen nichts Verkehrtes im Handeln oder Grund, irgendetwas zu ändern. Nee, alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen. Aber der Herr prüft die Geister. Der Herr wägt die Geister. Wirklich heißt es hier eigentlich die Winde, die unsichtbaren Kräfte. Der innere Mensch, seine Wünsche, seine Neigungen, seine Motive, diese inneren Triebfedern, Absichten, Beweggründe. Das Abwiegen der Geist, das ist ein gutes Bild, als eigentlich aus dem Handel kommt. Ja? Also da hast du hier so einen Karton voll mit irgendwelchen Gütern. Und da steht drauf, es sind 10 Kilo von dieser bestimmten Ware. Aber man vertraut dem nicht. Man möchte es genau wissen. Also der Inhalt wird begutachtet, es wird auf die Waage gestellt. Stimmt die Angabe? Sind es wirklich 10 Kilo von dem, was es da angibt? Man möchte es genau wissen. Alles muss präzise stimmen. Und so ist hier die Warnung an uns, die sagt, pass auf, der Herr übersieht nichts. Der nimmt es ganz genau. Er wägt die Geister. Wir mögen über manche unserer Fehler und falsche Motive hinweggehen und Dinge ganz falsch einschätzen. Unsere Herzen sind so trügerisch, manche verborgene Triebfeder bei unseren Entscheidungen, die wird gar nicht gesehen. Und wenn doch, dann finden wir ganz schnell auch eine Entschuldigung für die. Kann man das Richtige aus falschen Motiven tun? Ja. Man kann im Gottesdienst sitzen und das Herz kann meileweit entfernt sein. Jesaja 1 spricht davon. Kann man ein Herz für die Arme haben und gleichzeitig gegen Gott stehen? Ja. Judas Iskariot zeigt uns das in Johannes 12. Kann man seine Liebe zu Christus bekennen und gleichzeitig dem Satan helfen? Ja, Petrus lehrt uns das in Matthäus 16. Kann man Gott opfern und ihm gleichzeitig ungehorsam sein? Wieder viel Nicken in der Runde. Ja, Saul zeigt uns das in 1. Samuel 13. Kann man mit den falschen Motiven beten? Ja. Jakobus 4 zeigt uns das. Kann man denken, man ist errettet und dient dem Herrn und meint, man ist irgendwann in der Herrlichkeit bei ihm? Und es stellt sich heraus, man ist gar nicht errettet und hört eines Tages die Worte, nachdem mir alles aufgezählt habe ich nicht dies für dich getan und jenes für dich getan und da für dich getan und hier für dich gedient. Und dann kommen die Worte, nein, ich habe dich nie gekannt. Ich habe gar nicht gekannt. Sprüche 14, Vers 12, ihr braucht es den Aufschlag, da steht, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Weil Jesus ist der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Man kann sich in viele Dinge irren, aber wenn man sich in dieser Sache irrt, mein Freund, dann ist dein ewiges Schicksal besiegelt. Sprüche 30 heißt es, da ist eine Generation, eine ganze Generation, die rein ist in den eigenen Augen, doch besudelt mit persönlicher Schuld, die hoch von sich denkt und verachtungsvoll blickt. Eine ganze Generation, die sich für rein hält. Wenn du die Leute damals vor der Sintflut gefragt hättest, was ihre eigene Einschätzung von ihnen selber ist, hätten sie wahrscheinlich gesagt, wir sind gute Leute. Was willst du gegen uns? Was willst du sagen? Alles okay? Und der Herr, der wiegt die Geister. Was sagt er? Er lässt uns nicht im Unklaren. Er sagt, das ist sein Urteil. 1. Mose 6, Vers 5 heißt es, aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Dem Herrn entgeht nichts, ihm können wir nichts vormachen. Er sieht, was wirklich dahinter steckt, hinter unseren Wege, unsere Worte. Das ist das Bild hier in Vers 2. Ihr Lieben, in all unserem Reden und Handeln ist immer irgendwie der Leben oder der Tod dabei. Wir denken vielleicht, wir bringen andere das Leben und in Wirklichkeit bringen wir dem anderen den Tod. Wir bringen dem anderen das Gesetz anstatt die Gnade. Manche kommunizieren nur den Tod und leider strecken manche ihre Ohren nur denen Leuten zu. Ich weiß nicht, warum Leute ihre Ohren solche Leute hinstrecken, die eigentlich nur den Tod verkündigen, in ihre Predigten, in ihre Bücher, die sie schreiben, in ihre Fernsehauftritte, in was weiß ich, was sie alles machen. Bleib doch einfach weg von diesen Leuten. Bleib doch einfach weg von diesen Leuten. Wie oft passiert es, dass wir uns völlig falsch einschätzen? Dass wir ungeduldig und hartherzig und unnachgiebig gegenüber anderen Menschen sind, um uns herum, macht es ihnen eigentlich nur schwer, wir merken das noch nicht einmal. Oder wir sind einfach gedankenlos gegenüber ihnen, selbstsüchtig und stolz in unserer Haltung und manchmal bemerken wir das noch nicht einmal. Wir sind überzeugt, ich bin der gute Vater. Ich bin die gute Mutter. Ich bin der gute Ehemann. Ich bin die gute Ehefrau. Ich bin der gute Chef. Ich bin der gute Hirte meiner Schafe. Aber wir übersehen so viel. Wir mögen manche gute Idee haben und können unseren Standpunkt rechtfertigen und doch können wir mit unserer Einschätzung völlig falsch liegen und übersehen manches, haben einen blinden Fleck irgendwo, handeln einfach nach bestimmten Gefühlen oder Gewohnheiten. Wir halten unsere Entscheidung für richtig. Und wir alle kennen das. Wir alle kennen das. Am Ende bemerkt man, man hat sich getäuscht. Man hat Dinge völlig falsch eingeschätzt. Und wer will hier von uns sagen, ich habe mich noch nie geirrt? Nein, wir alle haben uns schon manchmal maßlos geirrt. Haben Dinge völlig falsch beurteilt und eingeschätzt. Oder? Selbst in den Zeiten, wo es noch keine Navis gab, ja, wenn du mit dem Auto unterwegs warst, du warst völlig überzeugt in der fremden Stadt, ich bin genau richtig hat das Ziel. Und du merkst aber so langsam, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist, von hinten gucken dich langsam drei Augenpaare sehr kritisch an. Und rechts neben dir guckt auch schon jemand äußerst kritisch. Aber man würde nie zugeben, dass mir jetzt falsch liege. Und man würde schon gar nicht als Männer schon gar nicht irgendwie fragen, dass man vielleicht... Nee, man fährt einfach weiter. Nee. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass wir uns dem Herrn hingeben und ihn suchen im Gebet und ihn bitten, erforsche mein Herz, zeig mir, wo ich falsch liege, lass mich belehrbar sein, lass mich ein waches Gewissen haben, zeig es mir, wo ich falsch bin. Manche lassen sich das nur schwer sagen, korrigieren. Selbst manche junge Christen, kann ich ihnen eigentlich nichts mehr sagen. Die wissen alles schon, denken sie. Mein Freund, du wirst sehr bald am Ende von deinem geistlichen Leben und Fortschritt sein, wenn du das denkst. Glaub's mir. Ganz schnell. Also frage ich den Herrn, wo brauche ich Korrektur? Wo liege ich falsch? Wo trifft ich ab? Ist mein Weg wirklich der richtige? Das Wiege unserer Geister, ja, bringt das Licht. So wie beim Belshazzar. Er wurde gewogen und zu leicht erfunden. Tegel hat er geschrieben. Tekel. Zu leicht erfunden. Gewogen und zu leicht erfunden. So, wir brauchen unbedingt die Hilfe des Herrn in all diese Entscheidungen. Sie möge uns selbst noch so gut und richtig vorkommen. Meine Sichtweise, meine Einschätzung, meine Vorgehensweise kann ein Trugschluss sein. Und ist es nicht immer wieder erstaunlich, was sich der Mensch manchmal ausdenkt auf moralischem Gebiet, geistlichem Gebiet, pervertierte, gottlose, verkehrte Dinge. Und doch ist er der Meinung, im Recht zu sein. Mit Kinderabtreibung. Mit Gender. Mit Evolutionstheorie. Wie viele Religionen, wie viele Weltreligionen, wie viele Glaubensgemeinschaften, Sekte gibt es? Wie wird die Bibel verdreht, große Teile der Bibel als falsch deklariert, nimmer als gültig im 21. Jahrhundert von dem modernen Menschen angesehen. Man akzeptiert nur Teile der Bibel, andere nicht, so wie die Sadduzäer. Oder man stellt menschliche Traditionen über die Bibel, so wie die Pharisäer. Man sagt, das Alte Testament oder das Gesetz Gottes hat keine Bedeutung mehr für die Christen. Hölle und Gericht, das gibt es nicht. Da ist man sich sicher. Unsere eigene Einschätzung, die mag uns plausibel vorkommen und richtig vorkommen, und doch kann sie völlig falsch liegen. Und wir alle haben uns darin schon getäuscht. Der Herr wägt aber die Geister. Weißt du, das zeugt auch von seinem Interesse. Er wägt die Geister. Es kommt ihm drauf an, es ist ihm wichtig, dass wir richtig sind. Deshalb wägt er die Geister. Wie sieht der Herr deine Wege? Manche unserer Entscheidungen mögen nicht so gewichtig sein, lasse sich hinterher korrigieren. Andere, wie gesagt, wenn wir einen Fehler machen, ist das ewige Schicksal unserer Seele besiegelt. Vers 3. Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Manche Bibeln, wenn ich diese Randbemerkung habe, heißt es hier für das Wort Befiehl, hat die Bedeutung rollen oder wälzen, also unsere Werke werden hier als eine Last oder Bürde gesehen, die wir auf den Herrn rollen oder wälzen. Ja? Und dann sollen unsere Pläne zustande kommen, oder wörtlich festgemacht werden, stabil werden, bestehen. Wenn wir in allen in der Abhängigkeit zum Herrn leben und alles ihm anbefehlen, alle Angelegenheiten auf ihn wälzen, werden unsere Werke und Pläne fest, stabil und sicher stehen. Und was für ein trauriger Zustand, wenn wir das nicht tun oder vergessen und alles in der eigenen Regie angehen und uns anmaßen, die Dinge selber bestimmen zu können, anstatt sie vertrauensvoll in die Hände Gottes zu legen. Wie hat dann Matthias Claudius das so herrlich gesagt? Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Aber wir glauben das. Und weil wir das glauben, wälzen wir unsere Dinge nicht auf den Herrn. Und was passiert dann? Dann kann es passieren, ob Einzelne oder eine ganze Gemeinde oder eine ganze Bibelschule dann etwas passiert, dass zum Beispiel eine Gemeinde oder eine Bibelschule dann einmal gut gestanden sind, plötzlich abkommen von ihrem Weg in der Lehre oder in der Praxis und in ihrem Zeugnis diesen Weg verlasse und abdrifte. Vielleicht innerhalb einiger Jahre oder wo die nächste Generation die Leitung einer Gemeinde übernimmt, dann werden biblische Überzeugungen über Bord geworfen. Man prüft nicht mehr alles an dem biblischen Maßstab. Man öffnet sich für neue weltliche Methoden, vielleicht das Liedgut, was da reinkommt, mit neuen Liederbüchern, mit Methode der Evangelisation. Man lässt Prinzipien der Absonderung außer Acht. Man beachtet immer die biblische Qualifikation für Älteste und Diakone. Bei der Gemeindemitgliederaufnahme nimmt man es auch nicht so ganz ernst. Man zählt lieber Mitglieder, als dass man sie wiegt. Haben sie Öl drin? Oder sind es die, die ohne Öl sind? Tegel, zu leicht Befunde. Man nimmt das nicht mehr so ernst. Und das einst gute biblische Fundament wird mehr und mehr ausgehöhlt. Und Lehre und Praxis von Gemeinde ändert sich kolossal. Man ist keine dienende Gemeinde mehr. Man ist keine arbeitende Gemeinde mehr, die die Hand an den Pflug legt oder die Gemeindezucht übt. Ich lasse mal einfach mal außen vor. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, heißt es in Psalm 93. Ichabod steht stattdessen über der Gemeinde als Name. Ichabod Baptistengemeinde oder irgendwas anderes. Ichabod heißt, die Herrlichkeit ist dahin. Das ist ein schrecklicher Name, gell? Ichabod-Gemeinde. Wir sehen es bei der sieben Gemeinde in Offenbarung, wir sehen es in der Kirchengeschichte, wir sehen es in der heutigen Zeit. Man hat Entscheidungen immer in der Abhängigkeit vom Herrn getroffen, immer alles auf ihn gewälzt, ihm anbefohlen. Und plötzlich oder mit der Zeit gibt es diese Abwärtsspirale. Ob Gemeinde, Bibelschule, Missionswerke oder der einzelne Gläubige, man vertraut mehr in die menschliche Weisheit und bestimmte Trends, in weltliche Weisheit, anstatt Glaube an das Wort Gottes und Gebet zu haben und alles wälzen auf den Herrn. Also, wenn wir Entscheidungen treffen, Pläne machen und Dinge durchdenken und prüfen sollen, das alles in der Abhängigkeit zum Herrn geschehen. Und dann können unsere Wege sicher sein und bestehen. Also Vers 2 zeigt uns, wie wir es falsch machen. In der Selbsteinschätzung. Vers 3 zeigt uns, wie wir es richtig machen. Im Wälzen auf dem Herrn. Und weißt du, als Prediger ist das immer wieder, meinst du, auch mit unseren jungen Leuten. Ich sage ihnen, ihr müsst mit Gott anfangen. Ihr müsst mit Gott anfangen. Ihr müsst mit Gott anfangen. Wendet dich zu ihm. Wenn du Trost brauchst, geh zu ihm. Wenn du Weisheit brauchst, geh zu ihm. Wenn du Führung brauchst, geh zu ihm. Wenn du Kraft brauchst, geh zu ihm. Du musst mit ihm anfangen. Immer mit dem Herrn anfangen. Das ist Praxis Pietatis. Praktisches Christentum. Der Hans-Peter Reuer hat immer gesagt, ich brauche viel mehr Disziplin dafür, auf Christus zu schauen, als selber tätig und aktiv zu werden. Hat er recht. Für jeden Blick, hat der Robert Murray McShane gesagt, für jeden Blick, den du auf dich wirfst, werf 10 Blicke auf Christus. Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils, für den Tag des Unglücks, für den Tag des Verderbens, für den Tag des Gerichtes. Wir sehen ein Beispiel dafür in 2. Mose 9, Vers 16, wo der Herr zum Pharao in Ägypten sagt, ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Wo Gott sein Volk aus der Knechtschaft und Tyrannei des Pharao befreit und somit seine große Rettermacht und Liebe seinem Volk erweist. Und Paulus pickt dieses Thema wieder auf in Römer Kapitel 9. Was sagt er hier, Vers 4? Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Ob das Corona ist, ob das der fehlende Regen ist im Moment, ob das die zwei Geschwister dahinter sind, für die wir ganz arg beten, dass das alles gut geht, ob es das ist, was dich bewegt, alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Das wäre ein schöner Wandspruch in alle unsere Wohnungen. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Wenn dir die nächste Woche einiges widerfährt, in der Arbeit oder daheim oder sonst irgendwo, oder vielleicht sei fern mit platter Reife oder irgendwas. Vielleicht fällt es dir dann ein. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Ob es nun die Verfolgung der Gemeinde war und ist, der Tod so vieler Märtyrer, gottlose Führer und Regente, wo Gott für alle sichtbar macht, dass der gefallene Mensch in seiner Schwachheit und Gottlosigkeit die Dinge nicht in Ordnung bringen kann und Friede schaffen kann. Das ist egal, welche Herren in Russland sitzen oder USA oder Afghanistan oder Türkei oder Korea oder in China oder in Deutschland. Gott ist nie der Urheber all des Bösen und der Sünde, die bei all dem geschieht. Er übersieht die Dinge nicht. Er heißt sie auch nicht gut. Sie werden auch nicht ungestraft bleiben. Aber er hat noch Geduld und vollendet über all diesen Dingen seinen eigenen Plan. Und er hat über all dem einen bestimmten Zweck. Das ist ein großer Trost für den wahren Gläubigen. Für mich auf jeden Fall. Manchmal scheinen die Umstände in unserem Leben und in dieser Welt völlig verwirrend. Und wie so in der Uhr hinter drin so viele Zahnräder da ineinander laufen da. Die scheinen völlig gegen sich zu laufen. Aber sie machen nur eines, sie treiben diesen einen großen Zeiger an. Und der geht immer nur vorwärts. Auf das endgültige Ziel hin. Und Gott überhebt seinen Namen über all dem und verherrlicht sich und erweist seinem Volk seine Liebe und Macht, Weisheit, Gnade, Treue. Und auch der Gottlose muss diesen allem überragenden Plan Gottes dienen. Auch wenn der Gottlose das gar nicht weiß. So, das sollte uns ermutigen, uns dem Herrn ganz hinzugeben und volles Vertrauen, egal wie sehr der Feind mit dem Säbel rasselt, egal wie bissig die Widerstände der Finsternis sind, egal wie sehr der Löwe brüllt, das Kind Gottes darf wissen, dass wir die Güte Gottes haben, die unser höchstes Wohlergehen möchte. Wir haben die Weisheit Gottes, die es plant, und die Kraft Gottes, die es erreicht. Das ist ein dreibeiniger Stuhl, der immer hält. In der Liebe Gottes weiß er, was das Beste ist. In der Weisheit Gottes weiß er, wie er das zustande bringt. In der Macht Gottes kann er es ausführen. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Manche wählen aber trotzdem irgendwie in dem Trauermarsch der Verzagter hinterher zu rennen, anstatt auf der Siegerstraße der Überwinder. Wenn du unbedingt schwarz sehen willst, der Teufel hat immer ganz billig im Sonderangebot schwarze Brille. Also wenn du die willst, kannst du die haben. Die hat er jede Woche im Sonderangebot. Und der Gottlose, der weiter gegen den Herrn rebelliert, ihn ablehnt und verachtet und wie Pharao sagt, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen müsste? Alle Knie werden sich eines Tages beugen. Und selbst die Flamme der Hölle werden die Herrlichkeit Gottes erstrahlen und zum Lob Gottes dienen lassen. Selbst der Teufel ist Gottes Teufel. Manchmal hat der Herr gottlose Menschen als Zuchtrute verwendet, um sein Volk zu züchtigen. Und auch ein König von Babylon ist nur ein Diener Gottes. In Offenbarung 19, Vers 1 heißt es, danach hörte ich eine Stimme, große Scharen im Himmel, die sprachen, Halleluja, Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott unserem Herrn. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbt hat, das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum anderen Mal, Halleluja. Und der Rauch geht auf ewiglich. Wie heißt es im Lied? Ihn lass tun und walten, er ist dein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wundern. Ja. Wundern. Sehr wundern. Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel, die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Hier haben wir eine große Herausforderung, die hoffentlich zu unserer aller Herzen und Gewissen redet. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel. Etwas, das er zutiefst verabscheut. Er hasst den Hochmut, heißt es in Kapitel 8, Vers 13. Ist auch ganz egal, wo der Hochmut herrührt, in welche Form er sich kleidet. Er wird nicht ungestraft bleiben. Er bleibt nicht unentdeckt, weil Gott kennt ja die Herzen. Er wägt die Geister, haben wir mal gerade gelesen. Stolz ordnet sich nicht der Herrschaft Gottes unter und ignoriert Gott, lebt so, als müsste er sich vor Gott nicht verantworten. Er will selber Gott sein. Das scheint vielleicht eine Weile gut zu gehen, aber die Strafe wird nicht ausbleiben, gerade auch wenn man die größte Kraftanstrengung unternimmt. Weißt, das heißt es hier, alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel, wenn sie sich gleich alle aneinander hängen, die Hände, Hand aneinander. Weißt, alle Hände zusammen. Wie beim Tennis, weißt, so die doppelgeschlagene Rückhand. So, ja. Wenn beide Hände dafür genommen werden, um noch mehr Kraft zu haben. Oder wenn man irgendwas, eine Tätigkeit macht, wo man alle beide Hände dazu braucht, anstatt nur mehr eine. Also wenn alle Kraftanstrengungen gebraucht wird, auch dann. Bei all unserer Anstrengungen zu denken, wir brauchen Gott nicht und wälzen unsere Lasten nicht auf ihn und schaffen das allein und vertrauen in uns selber und suchen nicht seine Hilfe. Das ist Stolz. Das ist nichts anderes als Stolz. Hast du Tage oder Wochen verstreichen lassen, ohne dem Herrn im Gebet zu suchen? Dinge in der eigenen Regie unternommen? Die Bibel liegen lassen für ein paar Wochen? Stolz? Nimmst du ein großes Bad im Selbstmitleid? Alle Gedanken drehen sich nur um dich. Du hast es so schwer. Du bist so ungerecht behandelt. Dir geht es so schlecht. Du möchtest viel, viel Besseres haben. Du hast viel Besseres verdient. Du bist auch nicht dankbar für das, was du hast. Nee, ein Bad in Selbstmitleid. Stolz. Ich habe Besseres verdient. Stolz ist ein unersättliches Monster. Es findet überall Nahrung, von dem es sich nähren kann. Sei es unsere körperliche Stärke, unser Aussehen, unsere Erkenntnis, unser Wissen, unsere berufliche Karriere, unser dickes Bankkonto, unsere Dienste, ja sogar unsere Demut ist es, auf die wir stolz sein können. Stolz klettert nicht nach oben wie Zachäus, um Christus zu sehen. Stolz klettert nach oben, um gesehen zu werden. Der Puritaner George Swinnock hat gesagt, Stolz ist das Hemd der Seele, das wir zuerst anziehen und als letztes wieder ausziehen. Zitat Ende. Oh, recht hat er erreicht, gell? Wie passen also hier davon etwas zur Rede, wo es in all diese Verse um unsere Hingabe an den Herrn geht, in der Abhängigkeit von ihm zu leben? Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel, die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Gehen wir weiter zu Vers 6. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das Wort kommt gerade rechtzeitig. Es kommt gerade rechtzeitig. Gnade. Gnade. Vielleicht merken wir nach Vers 4 und 5, wie schuldig wir da geworden sind, wie sehr wir dem Herrn da betrübt haben. Aber jetzt kommt Gnade. Jetzt ist Wahrheit vorhanden. Nach diesem Urteil Gottes, wenn wir Buße tun, umkehren, wird die Vergebung da sein. Gnade wird da sein. Aber Rüge an Rüge mit der Vergebung unserer Sünde und Dankbarkeit für die Gnade steht die Gottesfurcht und das Weichen und das Meiden des Bösen. Die Dinge gehen immer zusammen. Vers 6. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Ja, wir freuen uns über Golgatha. Und unsere Herzen sind voll Dankbarkeit für das Heil und das ewige Leben, das wir in Christus haben. Aber damit einher geht die Gottesfurcht, sonst gibt es keine Heiligung. In Titus 2, Vers 11 heißt es, und das bringt es gut auf den Punkt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Sie ist durch Gnade züchtigt. Gnade erzieht, Gnade unterweist. Gnade führt uns dazu, manche Dinge abzusagen, Nein zu sagen, zu verleugnen, zu meiden. In manche Kreise, da sieht man viel Lobpreis und Tanz und Musik und Jubel. Aber es fällt auf dieser zweite Teil. Das heilige, gottesfürchtige Leben in der Heiligung und das Meiden des Bösen und der weltlichen Begierden. Wo keine Furcht Gottes ist, wird das Böse nicht gemieden. Wo keine Furcht da ist, Gott zu missfallen und die Züchtigung Gottes zu empfangen. Man ist wirklich bekümmert über die Sünde in seinem Leben. Hat eine falsche und ungenügende Sicht von Gott und von seiner Heiligkeit. Ihr Lieben, bleibt in dieser Furcht Gottes, bleibt in dieser Furcht Gottes, weicht vom Bösen, bewahrt ihr eine hohe Sicht vom Herrn und von seiner Heiligkeit und davor ihm zu missfallen. Bewahrt ihr das auf alle Fälle. Wir tun das manchmal schon auf menschlicher Ebene, oder? Wir tun manche Dinge nicht, weil wir wissen, es löst Missfallen und Konsequenzen bei dem anderen Mensch aus. Wir tun manche Dinge nicht. Weil wir wissen, anderen Menschen gefällt es nicht. Und dann machen wir das nicht. Wir machen schon das. Bei Menschen machen wir das schon, ja. Wie viel mehr müssten wir es beim Herrn machen? Oder? Wenn wir wie ein Josef in 1. Mose 39 in der Stunde der Versuchung sagen können, wie soll ich so ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Wie? Vers 7. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben. Also hier geht es um das Herrschen über die Feinde des Kindes Gottes, die Welt, der Teufel, die Sünde, das Fleisch. Wenn wir uns dem Herrn hingeben und das Böse meiden und in Gottes Furcht demütig vor ihm wandeln und ihm unsere Wege gefallen, dann schenkt der Herr sogar Frieden mit unseren Feinden. Nicht ständig, nicht die ganze Zeit. Oftmals. Aber vieles wird von uns abgehalten, was uns sonst an Hass und Verfolgung oder Feindschaft begegnen würde. Dann ist einem Jakob, dann ein Laban oder ein Esau plötzlich wohlgesinnt in der Begegnung. Einem Josef in Ägypten geht es so, einem David in Gad, einem Daniel in Babylon. Sie alle erfahren das. Ein John Bunyan, der 12 Jahre in Haft war im Gefängnis, irgendwann kommt der Wärter und sagt, John, weißt du was? Gehe ich am Wochenende heim zu deiner Frau und zu deinem blinden Kind. Der war in Haft. Aber er hat ihn rausgehen lassen manchmal am Wochenende. Und Bunyan kam auch immer wieder zurück, immer pünktlich, aber immer wieder da, wenn die Kontrolle waren. Ja, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen sind, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben. Das ist, Vers 7 ist keine allgemeingültige, absolute Regel. Aber ganz oft dürfen wir diese Wahrheit so erfahren. Manche Versuchungen treffen uns nicht in voller Härte. Manches verliert an Anziehungskraft und den Geschmack für uns. Manche Anschläge des Teufels und die feurige Pfeile, die kommen immer in dieser Häufigkeit oder in dieser Schärfe, die uns sonst Zuversicht und Gewissheit geraubt haben oder Ängste uns versetzt haben. Oder auch manche Situationen, wo wir uns zum Herrn bekannt haben und dann manches nicht mitmachen von Arbeitskollegen oder Leute in der Familie oder sonst irgendwo. Und wir denken, das hat jetzt die übelste Konsequenz für mich, wenn ich mich auf die Seite vom Herrn stelle. Das wird manches Übel über mich hereinbringen. Es ist gar nicht so. Manchmal kommt es gar nicht so. Manchmal ist es nur ganz milde, weil der Herr das alles einfach abdämpft. Er hält es einfach ab. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen sind, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden leben. Aber lass mich dir das noch was anderes sagen. Wenn wir bei unseren Mitmenschen in Ungnade fallen und manche Unfreundlichkeit und Gehässigkeit oder Ablehnung und Feindschaft doch erfahren, dann denken wir in der Regel erstmal daran, wie unfreundlich diese Leute sind, wie ungerecht, wie feindselig. Ja? Denke mir. Vielleicht sollte man aber einfach mal ernsthaft prüfen, ob all dies uns widerfährt, weil unsere eingeschlagenen Wege dem Herrn missfallen und wir den Herrn selber provoziert haben und selbst das Übel heraufbeschworen haben durch unsere falsche Wege, Handeln und Vorgehensweise. Wenn wir die Feindschaft und Ablehnung von anderen erfahren, dann denken wir oft nur daran, wie ich mit dem anderen wieder in seine und friedliche komme. Aber vielleicht sollten wir uns viel mehr fragen, wie ich Gott wieder gefallen kann. Den ich eigentlich betrübt habe. Weil siehst du, dieser Vers sagt mir, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben. Also der Rückschluss ist für mich, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ja möglich, dass meine Wege dem Herrn nicht gefallen. Ja? Verstehst du, was ich meine? Hast du schon mal so gesehen? Wir denken nur, die Menschen sind uns unheilig. Vielleicht haben wir ja den Herrn betrübt. Das sind gar nicht die Menschen. Verstehst du, was ich meine? Die anderen sind oft nur die Werkzeuge und die Diener seiner Vorsehung. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Friede leben. Vers 8, gehen wir weiter. Wir sind bald fertig. Besser wenig mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Der Punkt, der uns hier gezeigt wird, ist eigentlich einfach. Hingabe an den Herrn bringt uns Sicherheit. Besser wenig mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Das ist ein Gedankengang, den er schon vorher in den Kapitel aufgegriffen hat. In Kapitel 15, Vers 16 und 17 sagt er, besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästerter Ochse mit Hass. Da sind vielleicht wenig irdische Güter da vorhanden, aber wo wir den Weg der Gerechtigkeit nachjagen und uns so dem Herrn hingeben, haben wir das Wohlgefallen Gottes. Kapitel 15, Vers 9 heißt es, der Weg der Gottlosen ist dem Herrn ein Gräuel, wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den hat er lieb. Und in diesem Haus des Gerechten ist großes Gut. Kapitel 15, Vers 6 heißt es, im Haus des Gerechten ist ein reicher Schatz, im Einkommen des Gottlosen aber ist Zerrüttung. Ein reicher Schatz ist, nicht vielleicht oder könnte sein, im Haus des Gerechten ist ein reicher Schatz. Vielleicht kein Schatz in Gold und Silber oder viel materiellem Gut, aber er hat Friede mit Gott, er hat ein gutes Gewissen, er hat Zufriedenheit, er hat Dankbarkeit, er ist reich an Glaube. Er kennt den Herrn und liebt den Herrn und der Herr öffnet ihm Schätze und Reichtümer in seinem Wort, auch mit Konditionalsätze 1 bis 4, gell, ihr Lieben, gestern Abend. habe ich sie geplagt mit Konditionalsätze 1 bis 4. Und wir haben Spaß dabei gehabt, im Wort Gottes so zu schöpfen. Mose hat in Hebräer 11, Vers 26 die Schmach des Christus für größeren Reichtum angesehen als all die Schätze in Ägypten, weil er die Belohnung sah. Und an Paulus kann er in seiner dunklen Gefängniszelle in Rom zu den Philippern schreiben: Ich habe alles. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt. Philipper 4, 18. Wenn wir das doch auch sagen können. Der Teufel konnte Hiob all sein äußeres Gut wegnehmen, aber den wahren Schatz konnte er ihm niemals antasten. Niemals. Er konnte immer wie Paul Gerhardt sagen: Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Was sind dieses Lebensgüter? Eine Hand voller Sand, Kummer der Gemüter, dort sind die edlen Gaben. Da mein Hirt Christus wird mich ohne Ende laben. Besser wenig mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Schließlich noch Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Vers fasst noch einmal alle 9 Verse zusammen, die gemeinsam ein ganzes bilden. Wir sehen dieses Zusammenspiel von menschlicher Verantwortung und Gottes souveränem Wirken und Leiden. Wir sehen den Zustand des menschlichen Herzens mit all seinen Entwürfen und Plänen, oft bis ins kleinste Detail. Aber wir sehen auch, wie Gott darauf antwortet, wie er manchmal in den Weg tritt und unsere Schritte in eine ganz andere Richtung lenkt, wie er manchmal unsere Pläne durchkreuzt und uns damit sogar frustriert, unsere Pläne zum Platz bringt. Aber wenn wir unserer Verantwortung nachkommen, wenn wir unserer Verantwortung nachgekommen sind und die Dinge gründlich durchgedacht haben, von allem Seite beleuchtet habe und uns nicht von unseren spontanen Gefühlen des Augenblicks bestimmen ließe, müssen wir am Ende dem Herrn hingeben und ihm vertrauen, der unsere Schritte lenkt. Das heißt hier, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wörtlich heißt es ausrichten, auf ein Ziel ausrichten. In der lateinischen Übersetzung der Vulgata heißt es dirigere, der Herr dirigiert. Ist interessant, gell? Die erste Hälfte des Verses spricht vom Weg und die zweite Hälfte spricht von den Schritten. Lies nochmal. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Gott lässt den Weg nicht irgendwie gut gehen, sondern hat ein großes Ziel im Auge, auf das er jeden einzelnen Schritt, jedes kleine Stück des Weges lenkt und ausrichtet. Er korrigiert, er dirigiert unseren Kurs. Und wir sind dann solche, die Ruhe finden können für unsere Seele. Wir können sagen, wie es im Lied heißt: Ich habe eingewilligt, mein Weg sei mir durchkreuzt. Es werde nicht gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt. Durch Jesu Kreuz geschieden von meinem eigenen Sinn, ziehe ich im tiefen Frieden durchs Leben froh dahin. Ja, Christus ist der Herr. Er hat das Recht, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute mein Leben zu durchkreuzen. Wann immer er das will. Und er muss mich vorher nicht um Einwilligung fragen. Um Erlaubnisfrage. Er kann es einfach so durchkreuzen. Immer. Er sitzt auf dem Thron. Er ist der souveräne Herr. Er korrigiert, er dirigiert und er lenkt meine Schritte. Manchmal ganz still und leise. Manchmal aber auch recht laut und dramatisch in seiner Vorsehung. Ich erzähle euch eins jetzt noch, dann mache ich gleich Schluss. Ich liebe dieses Beispiel. Im Jahr 1887 wartete Mark Twain in New York auf seine Frau Libby, die von Hartford kommen sollte. Ein gewaltiger Schneesturm verhinderte die Begegnung von diesen zwei Menschen. Mark Twain schreibt dann an seine Libby Folgendes. Zitat: Und nun hat sich, nach all meiner Mühe und Überredungskunst, dich zu dem Versprechen zu bewegen, eine Woche Ferien mit mir zu machen und etwas zu unternehmen, die Vorsehung Gottes so etwas einfallen lassen. Eine ganz einfache Bitte an dich, zu Hause zu bleiben, wäre doch ausreichend gewesen. Aber nein, das ist nicht imposant, nicht dramatisch genug. Ein Schneesturm muss es sein. Lass allen Schnee vom Himmel fallen, den es gibt. Mach los alle Winde. Bring den Verkehr eines ganzen Kontinents zum Stillstand. Das ist die Art der Vorsehung, die richtige Weise, um die Kunstkniffe eines Menschen zu übertrumpfen. Meine Liebe, wenn ich gewusst hätte, dass es all diese Schwierigkeiten gibt und so viele Millionen kosten würden, hätte ich dich nie gebeten, nach Washington zu kommen. Ja, da hat sich die Vorsehung etwas einfallen lassen, gell? Schreibt er. Da hat sich die Vorsehung etwas einfallen lassen. Ich liebe das Beispiel. Die Vorsehung, die lässt sich manchmal die merkwürdigsten Dinge einfallen. Gott liebt es, uns zu überraschen. Und glaub mir, auch wenn er manchmal uns warten lässt, er kommt spätestens pünktlich. Ist auch ein gutes Zeichen, dass wir schon eine gewisse Reife haben, wenn er uns warten lässt. Was ist, wenn es Essen gibt und alle sitzen um den Tisch, die kleinen Babys, die schreien die ganze Zeit. Die wollen jetzt ihr Essen. Jetzt. Also die kriegen auch ihr Essen zuerst, damit Ruhe ist. Aber die schon etwas größere, reifere, die können ein bisschen warten. Können damit umgehen. Also wenn er dich manchmal warten lässt, ist das auch ein gutes Zeichen. Ich habe unsere jungen Leute so oft gesagt, Festigkeit bekommt man nur auf dem Brandopferaltar. Und das sage ich immer noch. Festigkeit gibt es nur auf dem Brandopferaltar. Dann, wenn ich alles von mir auf diesen Altar lege und sage, es ist alles dein Herr Jesus Christus. Nur dann habe ich Festigkeit in meinem Leben. Unseres Herrn Liebesbriefe kommen oft in schwarz geränderten Umschlägen. Seine Wagen poltern, aber sie sind mit Wohltaten beladen. Seine Rute trägt süße Blüten und nährende Früchte. Die dunklen Wolken sind mit Regen gefüllt und die Aprilwolken und Schauer werden uns Maiblumen bringen, schreibt Spurgeon. Bis wir am Ende dann sagen können, der Herr sei hochgelobt. Er hat alles wohl gemacht, alles diente mir zum Besten. Gutes und Barmherzigkeit folgten mir mein Leben lang. Und wie es im Psalm 103 heißt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet. Der dich krönet. Der dich krönet. Krönt. Mit Gnade und Barmherzigkeit. Das Leben ist wie die Hebräische Schrift. Man muss sie von hinten nach vorne lesen. Das Leben können wir nur vorwärts. Das Leben verstehen, zumindest teilweise oft nur zurückblickend. So wie die Hebräische Schrift von hinten nach vorne gelesen wird. Psalm 107 heißt es, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn. So viel Weisheit in diese Sprüche. So viel Weisheit. Die Vorsehung hat sich etwas einfallen lassen.